Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, die ARD JustizreporterInnen. Mein Name ist Philipp Rayon und heute wollen wir uns zwei ganz aktuellen Themen widmen, die uns in der ARD Rechtsredaktion hier in Karlsruhe in dieser Woche beschäftigt haben. Gleich schauen wir nach Braunschweig, wo diese Woche am Landgericht der Dieselskandal Thema war, zumindest indirekt, aber erstmal geht es um ein anderes Thema, wohl um das Thema dieser Woche.
Jetzt muss es aber darum gehen, dieses herausfordernde Ergebnis tatsächlich auch als Chance zu begreifen. Und wir wollen das auch machen. Wir begreifen das auch als die Möglichkeit, wieder für Stabilität zu sorgen. Und deswegen werden wir auch zu Gesprächen einladen.
Stabilität. Stabilität in Thüringen wohlgemerkt. Das war gerade Mario Vogt, CDU-Spitzenkandidat in Thüringen. Er will also für stabile Verhältnisse sorgen. Und darum geht es auch jetzt erstmal in unserer Podcast-Folge. Genauer, wie denn die ersten Wochen im Landtag in Erfurt insgesamt wohl ablaufen könnten und ob Herr Vogt das mit der Stabilität so in seinen eigenen Händen hat. Dazu haben diese Woche mein Kollege, Justizreporter Max Bauer und ich gemeinsam recherchiert. Hallo Max.
Ja, hallo Philipp.
Vielleicht erstmal, Max, vergangenen Sonntag, da waren die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Wir haben uns hier entschieden, vor allem auf Thüringen zu gucken, weil da die Mehrheitsverhältnisse besonders sind und auch die Thüringer Verfassung ein paar Besonderheiten mit sich bringt. Vergangenen Sonntag, 18 Uhr, kamen ja dann die Prognosen. Wie hast du das denn erlebt?
Ja, ich habe mir das natürlich angeguckt. Ich habe den ganzen Abend verfolgt auf verschiedenen Kanälen. Und ich muss sagen, ja, ich habe erstmal schon ziemlich schlucken müssen, weil wir müssen uns schon vergegenwärtigen. Es ist wirklich eine historische Situation. Zum ersten Mal eine rechtsextremistische Partei, die Mehrheit in einem deutschen Landtag. Und man hat das ja auch gesehen, was da wahrscheinlich auf dieses Land zukommen wird. Man hat gesehen, wie Björn Höcke, der AfD-Chef in Thüringen, schon aufgetreten ist bei seiner ersten, bei seinem ersten Interview im ARD-Studio beim MDR. Und er war extrem aggressiv, hat sofort den Moderator angegangen. Der hat eben nur gesagt, der hat einfach betont, dass der Verfassungsschutz in Thüringen eben die AfD dort als gesichert rechtsextremistisch einstuft. Und darauf hat er Björn Höcke sofort losgepoltert mit dem Satz, dass er wohl hier alle WählerInnen der AfD sofort als rechtsextremistisch bezeichnen würde, hat der Moderator gar nicht gemacht. Aber da sieht man so ein bisschen, welcher Ton da auch reinkommt, dass eben diese besondere AfD in Thüringen auch, die ja wirklich wahrscheinlich die radikalste ist im ganzen Bundesgebiet, wie die auftreten wird. Und sie hat jetzt eben wirklich ja, die meisten Abgeordneten in einem demokratisch gewählten Parlament. Und das ist eine Situation, mit der man sozusagen als Demokratie, als Demokraten, aber eben auch wir als Juristinnen und Juristen umgehen müssen, weil da stellen sich jetzt ganz viele Fragen, die einfach so die demokratischen Institutionen betreffen. Ganz einfach deshalb, weil wir eine Partei haben, die eigentlich sozusagen nicht passt zu diesen Institutionen, weil sie sie eigentlich, also der Idee nach, ablehnt.
Ja, genau. Und das wollen wir gleich nochmal in Ruhe machen. Mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe auch Sonntag vorm Fernseher gesessen und die Prognosen da, die Balken steigen sehen. Und irgendwie hatte ich es auch schon geahnt. Es war jetzt nicht völlig überraschend, weil es in den Umfragen vorher sich schon andeutete. Aber ich finde, es ist doch mal was anderes, wenn man es dann wirklich in Farbe vor sich nochmal sieht. Und wie die Menschen dann am Sonntag in Thüringen da gewählt haben, du hast es schon angesprochen, ist bemerkenswert. Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung, die es bisher gab, ist deutlich abgewählt. Jetzt hat die AfD 32, fast 33% der Stimmen bekommen. Die CDU ist auf Platz 2 gelandet mit 23,6 Stimmen. Dann das BSW, dieses neue Bündnis von Sarah Wagenknecht, hat knapp 16% bekommen. Dann die Linke, die bislang den Ministerpräsident mit Bodo Ramelow gestellt hat, bei 13%. Die SPD, die einstige Volkspartei, die allerdings in Thüringen auch bei der letzten Wahl schon nicht sonderlich stark war, hat immerhin noch 6% bekommen. Und die Grünen und die FDP haben es gar nicht erst in den Landtag geschafft. Das spiegelt sich dann jetzt auch wieder in den Sitzen. Insgesamt gibt es 88 Abgeordnete im Erfurter Landtag und da hat die AfD 32 dieser Sitze bekommen, also mehr als ein Drittel der Mandate. Das ist relativ wichtig, darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Und weil wir eben eine Rechtsredaktion sind und das hier auch ein juristischer Podcast ist, haben wir uns mal angeschaut, was mit diesen schwierigen Mehrheitsverhältnissen jetzt alles so passieren kann. Da ist nämlich relativ schnell Schluss mit üblichen Gepflogenheiten, die sich über Jahre und Jahrzehnte in der parlamentarischen Wirklichkeit in der Bundesrepublik so eingespielt haben. Und stellen wir uns vielleicht mal vor, wie die erste Sitzung im Thüringer Landtag in Erfurt dann so ablaufen könnte. Max, wann findet die eigentlich statt?
Also in Thüringen, da ist das so geregelt, dass der Landtag spätestens 30 Tage nach der Landtagswahl zusammentreten muss. Also spätestens am 1. Oktober wird das sein. Da muss dieser Landtag dann in Thüringen zusammentreten. Und wenn wir uns das vor Augen halten, ist das, glaube ich, wirklich eine gute Idee, mal alles durchzuspielen, was da wirklich passieren kann. Ich sage wirklich ausdrücklich, auch schief gehen kann. Weil schon in dieser ersten Landtagssitzung, da steckt eine ganze Menge an Konflikten drin, an Sprengstoff. Da kann es wirklich zu Schwierigkeiten kommen, einfach wegen dieser politischen Konstellation, die AfD da als stärkste Fraktion im thüringischen Landtag. Und wenn wir uns das mal anschauen, wie läuft sowas ab, so eine erste Landtagssitzung, da muss erstmal jemand die leiten. Wer ist das? Das ist in der Regel im Parlamentarismus so, das macht dann der älteste Abgeordnete oder der Dienstälteste. Im thüringischen Landtag ist es so, da ist es der Älteste. Nach jetzigen Erkenntnissen wird das ein AfD-Mann sein, der 73-jährige AfD-Abgeordnete Jürgen Treutler. Im Bundestag ist es ja anders, da ist es der Dienstälteste, also der Abgeordnete, der die meisten Jahre im Parlament auf dem Buckel hat. Das war 2021 Wolfgang Schäuble und eben nicht Alexander Gauland von der AfD. Der war damals zwar ein Jahr älter als Schäuble, aber man hatte das vorher geändert und deshalb konnte eben Wolfgang Schäuble damals 2021 die erste Sitzung des Bundestages leiten. Wie gesagt, im Thüringischen Landtag ist das anders, da wird es ein AfD-Mann machen. Und wie geht es dann los? Das ist eigentlich klar geregelt, ne?
Genau.
In der Geschäftsordnung.
Also was vielleicht auch wichtig ist, im Bundestag war das gerade auch vor dem Hintergrund, dass es sonst Gauland womöglich wäre, geändert worden. Und es war den anderen Parteien ein Anliegen offenbar, das eben zu vermeiden. Deswegen hat man es auf den Dienstältesten im Vorfeld der vergangenen Bundestagswahl umgestellt. Und jetzt im Thüringer Landtag hat man das eben nicht gemacht oder sich darauf nicht einigen können. Und der Alterspräsident, also der älteste Abgeordnete, du hast es gerade beschrieben, der würde dann diese Sitzung leiten. Kannst du einmal beschreiben, was das bedeutet? Also wie leitet er dann diese Sitzung? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, da geht es sozusagen los. Das ist ja quasi so eine Ursituation einer neuen Institution, eines Parlaments, eigentlich eine spannende Situation. Da ist der Alterspräsident, der macht das nur, weil er quasi der Älteste ist. Und der benennt dann erstmal zwei Abgeordnete zu vorläufigen Schriftführern. Die sind wichtig, die müssen mitprotokollieren, was da alles passiert. Und der lässt dann erstmal alle Namen aufrufen, ob quasi alle da sind. Alle da heißt sozusagen im parlamentsrechtlichen Sinne, ein Parlament muss beschlussfähig sein. Das ist dann der Fall, wenn die Mehrheit der Mitglieder des Thüringischen Landtags dann dort vor Ort sind. Natürlich werden die alle dort sein, also rein praktisch, einfach um sozusagen diesen Gründungsakt da ins Werk zu setzen. Und dann ist schon der nächste Schritt ganz wesentlich vorgesehen, dass man diesen Alterspräsidenten eigentlich ablöst durch einen wirklich gewählten Landtagspräsidenten. Und das ist dann eigentlich der erste vorgesehene Schritt, die Wahl eines Landtagspräsidenten. Und da könnte es eben schon Schwierigkeiten geben, weil für die Wahl des Landtagspräsidenten, da braucht man halt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Und wenn das eben so ist, dass natürlich dann wahrscheinlich erstmal dieser Alterspräsident von der AfD einen AfD-Kandidaten vorschlägt, der aber eben nicht die Mehrheit bekommt, weil die Mehrheit dagegen stimmt, gegen ihn stimmt, es mehr Nein-Stimmen gibt, dann ist schon die Frage, was ist da sozusagen los dann im Thüringischen Landtag, wie geht es dann weiter? Weil diese Situation ist nicht klar geregelt, wie es dann weitergeht, wenn quasi der erste Vorschlag abgelehnt wurde.
Das ist auch nicht so unwahrscheinlich, denn die Thüringer Regeln sagen schon ziemlich deutlich, dass eigentlich das erste Vorschlagsrecht die stärkste Fraktion hat. Das ist jetzt hier eben die AfD. Das heißt, erstmal würde der Alterspräsident sich durchaus an die Gepflogenheiten und an die Regeln halten, wenn er der AfD als stärksten Fraktion das Vorschlagsrecht gibt. Also dann würde die AfD einen Namen ins Rennen schicken. Und dann muss aber, damit dieser Name auch gewählt wird, der eine Mehrheit unter den Abgeordneten finden. Und wenn jetzt aber nur die AfD zustimmt und die anderen Parteien das ablehnen, dann wäre dieser Name eben gescheitert. Er wäre nicht zum Landtagspräsidenten oder Landtagspräsidentin gewählt worden. Das wäre eigentlich schon das erste Mal ein Bruch mit den üblichen parlamentarischen Gepflogenheiten. Denn normalerweise ist es in den Parlamenten schon so, dass die stärkste Fraktion eben den Landtagspräsidenten, die Präsidentin stellt und dann auch unterstützt wird oder zumindest die anderen Parteien sich enthalten, damit die Mehrheitsfraktion sich eben da durchsetzen kann. Und da ist jetzt spannend, was ist eigentlich, wenn das nicht passiert? Dieser Fall ist nämlich nicht geregelt. Du hast es schon gerade angedeutet. Ja, wie könnte es dann weitergehen? Wir haben uns ja Gedanken darüber gemacht.
Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man dann wirklich auch durchspielen kann. Die eine Möglichkeit ist, dass man sagt, okay, grundsätzlich, du hast es gesagt, steht sozusagen das Vorschlagrecht für den Landtagspräsidenten der stärksten Fraktion zu. Das heißt, die AfD ist erstmal sozusagen am Zug, ist auch in der Verantwortung. Man könnte sagen, okay, die sollen halt mal sozusagen durchwählen. Die sollen mal mehrere Vorschläge machen, im Zweifel ihre ganze Fraktion vorschlagen nacheinander und mal gucken, ob sie sozusagen die anderen überzeugen können mit einer Person. Das wäre die eine Vorgehensweise. Wäre natürlich auch eine ziemliche Hängepartie, weil es ist politisch ja eigentlich so, die anderen vier Parteien im Thüringischen Landtag, die wollen einfach keinen AfD-Landtagspräsidenten. Insofern hat das sehr wenig Erfolgsaussichten. Und dann könnte man sich fragen, okay, haben die anderen dann vielleicht ein Vorschlagsrecht? Das ist auch so, das steht auch in der Geschäftsordnung drin des Thüringischen Landtags, dass wenn eben dieser Kandidat nicht gewählt wird, der zunächst vorgeschlagen wurde, andere einen Vorschlag machen können. Wann genau, ist auch nicht klar geregelt. Muss die AfD quasi dreimal, viermal, fünfmal jemanden vorschlagen oder kann man sozusagen schon nach dem ersten abgelehnten Vorschlag aus den anderen Parteien heraus einen Kandidaten oder eine Kandidatin vorschlagen? Wie gesagt, das ist nicht geregelt, aber es gibt eine Besonderheit im Thüringischen Landtag, dass es eine Ausnahmevorschrift gibt, wo man sozusagen mit der absoluten Mehrheit der Stimmen im Landtag auch abweichen kann von dem normalen Prozedere in der Geschäftsordnung. Und da sagen manche Verfassungsjuristinnen und Juristen, dass dann durchaus auf dieser Grundlage die anderen Parteien, wenn sie die absolute Mehrheit zusammenbekommen, einen eigenen Kandidaten vorschlagen können und dann könnten sie eben einen anderen wählen. Wie gesagt, das ist alles Geschäftsordnung. Das steht nicht in der Landesverfassung und das ist sehr viel Auslegung jetzt und ist eigentlich wirklich auch sehr viel Praxis, politische Tradition. Wenn eben aber sozusagen die stärkste Fraktion ihren Kandidaten nicht durchbekommt, dann muss man irgendwas machen. Und dann wäre sozusagen diese Ausnahmesituation erreicht, dass eben die anderen, nicht die stärksten, die vier anderen Fraktionen hier im Landtag dann mit einem eigenen Kandidaten kommen können.
Genau, also die anderen Parteien müssten quasi die Geschäftsordnung durch so eine Art Ad-hoc-Antrag ändern, damit sie dann ihren Vorschlag einbringen können. Denn es ist in der Geschäftsordnung nicht klar geregelt, wie sie sonst zu ihrem Vorschlagsrecht kämen, weil eben nur dieser Erstvorschlag dort explizit geregelt ist. Und da es nicht geregelt ist und der Alterspräsident, ein AfD-Abgeordneter, diese erste Sitzung leiten wird, obliegt es sonst letztlich ihm, dort vernünftig durchzuleiten. Und man könnte sich unter anderem ja vorstellen, dass wenn die ersten AfD-Kandidaten gescheitert sind, er in so einer Art Trotzreaktion sagt, boah, nee, das machen wir jetzt hier nicht mehr weiter mit und er sein eigenes Prozedere da schon fast findet, weil es eben in der Geschäftsordnung nicht geregelt ist. Und das ist eine Gefahr durchaus und das ließe sich zwar umgehen, wenn sich die anderen Parteien vorab einigen und auch zum Beispiel durch so einen Geschäftsordnungsantrag mit der absoluten Mehrheit. Sie brauchen also eine Mehrheit der Stimmen und das müssen auch noch mindestens die Hälfte aller Abgeordneten sein. Das ist die absolute Mehrheit. Das könnten sie schon versuchen, dadurch diese Geschäftsordnung selber so umzubauen, wie es dann für ihre Anliegen in dem Moment passt. Also, dass sie einen Landtagspräsidenten vorschlagen können. Aber die Frage ist, sind sie zu diesem Zeitpunkt schon auf einem Standpunkt, auf einem Nenner? Haben sie sich ein Vorgehen überlegt oder nicht? Und das ist bei diesem Wahlergebnis nicht selbstverständlich. Da müssen CDU, Linke, BSW und die SPD zusammenarbeiten. Da gibt es diese Nichtvereinbarkeitsbeschlüsse der CDU zum Beispiel, die auch die Linke betrifft. Also alles sehr unvorhersehbar aktuell. Und deswegen in dieser Thüringer Regelung auch ja durchaus ein weiteres Problem.
Zwei Sachen eigentlich unvorhersehbar, Philipp. Weil einmal diese politische Seite, die du angesprochen hast, können die anderen sich überhaupt einigen auf einen eigenen Kandidaten für den Landtagspräsidenten? Und das andere, was macht dieser Älteste da, der Ältestenpräsident von der AfD, spielt der mit, lehnt der alles ab, was die sagen, wenn die sich zu Wort melden sozusagen? Da sieht man mal, was für eine wichtige Rolle der Alterspräsident hat, der eben diese erste Sitzung leitet.
Schauen wir mal, was eigentlich ist, wenn der Landtagspräsident normalerweise gewählt ist, dann wäre der nächste Schritt die Wahl des Ministerpräsidenten, der Ministerpräsidentin. Da gucken natürlich alle ganz genau drauf, weil der AfD-Spitzenkandidat war nun mal Björn Höcke, der Rechtsextremist, der auch so genannt werden darf und den die anderen Parteien zumindest ziemlich deutlich verhindern würden gerne. Eigentlich muss der Landtagspräsident dafür gewählt sein, damit dann die Ministerpräsidentenwahl terminiert werden kann. Aber es ist auch dort nicht klar geregelt, was eigentlich ist, wenn halt kein Landtagspräsident gewählt werden kann. Und wir haben uns auch darüber Gedanken gemacht, dass das womöglich auch noch eine Schraube wäre, die die AfD mal eben spontan anziehen oder lockern könnte, nämlich wie zum Beispiel.
Ja genau, dass eben sozusagen wirklich alles anders läuft als eigentlich geplant. Die eigentliche Reihenfolge ist sozusagen Eröffnung der Sitzung, dann Wahl des Landtagspräsidenten, dann Wahl des Ministerpräsidenten. Aber wenn es da nicht vorangeht im Landtag und schon der Landtagspräsident bei der Wahl sozusagen scheitert, dann könnte einfach dieser Alterspräsident irgendwie sagen, okay, ich schreite jetzt mal voran und setze eine Wahl zum Ministerpräsidenten Thüringens an und dann kommt es zu dieser Wahl und dann weiß man gar nicht, wie es weitergeht, weil natürlich auch in den ersten beiden Wahlgängen, da ist die absolute Mehrheit notwendig, Björn Höcke nicht gewählt werden würde und dann käme es zu einem dritten Wahlgang. Ja, und dieser dritte Wahlgang, auf den schauen ja JuristInnen schon seit ja, Monaten oder Jahren eigentlich.
Das ist nämlich eine weitere Besonderheit in der Thüringer Verfassung. Da gab es schon mal eine Besonderheit bei diesem dritten Wahlgang, nämlich nach der letzten Wahl. Was ist das Besondere in Thüringen? Warum ist da die Verfassung auch irgendwie schräg formuliert, sag ich mal.
Ja, da ist es nämlich so, dass im dritten Wahlgang es natürlich nicht die absolute Mehrheit sein muss, sondern man könnte meinen, es ist dann die relative Mehrheit, also sozusagen die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Aber in Thüringen ist es so, man braucht wirklich sozusagen nur die meisten Ja-Stimmen. Das heißt, mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen zählen überhaupt nicht. Also nehmen wir an, die AfDler wählen alle geschlossen Björn Höcke, aber die anderen vier Parteien, die können sich sozusagen nicht auf einen Gegenkandidaten einigen, haben keinen Gegenkandidaten vorgeschlagen, stimmen einfach nur mit Nein. Und auch wenn das mehr Nein-Stimmen sind im dritten Wahlgang als Ja-Stimmen der AfD, wäre trotzdem Björn Höcke gewählt, weil es nach der Auslegung der thüringischen Verfassung, die wohl herrschend ist, wirklich auf die meisten Ja-Stimmen im dritten Wahlgang nur ankommt. Man kann das ein bisschen so zusammenfassen für den dritten Wahlgang, dass man sagen muss, es reicht also nicht, dass diese vier anderen Parteien, CDU, SPD, BSW und Linke, sich einig sind, Björn Höcke nicht zu wollen. Sie müssen sich auch einig sein, wen sie stattdessen wollen. Sonst können sie Björn Höcke als Ministerpräsidenten nicht verhindern.
Und vor allem, sobald es da zwei Gegenkandidierende gäbe, wäre auch die Gefahr, dass dann eben die anderen Stimmen sich darauf verteilen und Björn Höcke am Ende doch die meisten Stimmen hätte und gewählt wäre, selbst wenn es nur diese 32 Stimmen der AfD-Abgeordneten wären. Ne? Und da kommt nochmal diese Rolle des Alterspräsidenten rein, wenn er quasi spontan und sehr kurzfristig diese Wahl ansetzen würde, diese Ministerpräsidentenwahl, was er eigentlich nicht kann, weil das dem Landtagspräsidenten dann vorbehalten ist, den es aber in diesem Fallbeispiel hier gerade dann noch nicht gäbe, dann wäre die Gefahr, dass die anderen Parteien quasi überrumpelt sind und sich noch nicht auf einen oder eine Kandidatin haben einigen können, was dann die Konsequenz wäre, du hast es schon gesagt, Björn Höcke könnte womöglich zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt werden.
Also Faktor Zeit ist hier wirklich ganz wichtig bei dieser Wahl, ist wirklich ein verfassungsjuristisches Momentum, kann man sagen, die Zeit. Weil natürlich haben wir jetzt erstmal diese 30 Tage. Spätestens nach 30 Tagen muss der Landtag zusammentreten. Das kann man quasi ausschöpfen, diese Zeit. Aber wenn sich innerhalb dieser 30 Tage diese vier Parteien nicht geeinigt haben auf einen eigenen Kandidaten, dann könnte es wirklich turbulent werden. Und wenn es dann zur Wahl des Ministerpräsidenten relativ schnell kommt und keine Einigung der anderen vier Parteien da ist, ja, dann kann man in der Situation sein, die wir gerade beschrieben haben. Dritter Wahlgang, keine Einigung der vier demokratischen Parteien und im Zweifel ist dann wirklich Björn Höcke im dritten Wahlgang Ministerpräsident geworden.
Man muss allerdings auch dazu sagen, das wäre dann nicht in Stein gemeißelt. Es könnte ein konstruktives Misstrauensvotum geben, wenn die anderen Parteien sich dann zeitnah auf einen anderen Kandidaten, Kandidatin einigen, sodass sie dann Björn Höcke wieder abwählen könnten. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die vielleicht manche im Kopf haben, bei so schwierigen Mehrheitsverhältnissen jetzt, warum wählt man nicht einfach neu, unabhängig davon, ob das wirklich was ändern würde, ist es auch gar nicht so einfach möglich, denn für eine Neuwahl braucht es entweder eine gescheiterte Vertrauensfrage des Ministerpräsidenten, den haben wir jetzt gerade noch gar nicht. Und die andere Möglichkeit wäre ein Auflösen des Landtages, wofür es aber zwei Drittel der Abgeordneten des Landtages braucht. Und diese zwei Drittel gibt es eben nicht, zumindest nicht ohne die AfD. Die hat nämlich diese sogenannte Sperrminorität. Kannst du bitte einmal erklären, was das eigentlich genau meint?
Genau, da sind wir bei dem nächsten großen verfassungsjuristischen Thema, das in dieser Wahl drinsteckt sozusagen. Das erste ist diese komplizierte Sache mit den Wahlen und der ersten Landtagssitzung, was da alles passieren kann. Und das zweite ist eben, dass die AfD jetzt im Landtag in Thüringen eine Sperrminorität hat. Sie hat mehr als ein Drittel der Abgeordneten, die sie da dort stellt. Und damit hat sie diese sogenannte Sperrminorität. Sperrminorität bedeutet, dass man quasi das Erfordernis der Zweidrittelmehrheit eigentlich für sich nutzen kann. Nochmal Zweidrittelmehrheit, das gibt es immer dann in einem Parlament sozusagen bei sehr wichtigen Entscheidungen. Sinn und Zweck der Zweidrittelmehrheit ist es ja sozusagen, dass nicht eine Mehrheitspartei sich immer durchsetzen kann bei ganz wichtigen Entscheidungen, sondern dass man eigentlich so eine Art überparteilichen Konsens braucht, zumindest halt diese Zweidrittel. Rückseite dieser eigentlich ganz guten Regelung, dass man eben nicht einer Mehrheitspartei die ganze Macht im Parlament gibt. Rückseite dieser Regelung ist natürlich, dass die Minderheit, die mindestens ein Drittel hat, eben zwei Drittel Mehrheiten blockieren kann, wenn sie nicht bereit ist zu kooperieren. Und diese Machtposition hat die AfD jetzt einfach durch dieses Wahlergebnis erreicht. Und da gibt es ganz verschiedene Punkte in Thüringen, wo eben so eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist und wo die AfD gewaltige politische Gestaltungsmacht einfach nur deshalb hat, weil sie blockieren kann. Ja, wir haben uns ein paar Sachen angeguckt. Die erste ist zum Beispiel die Verfassungsänderung.
Genau, die geht nicht mehr ohne die AfD und damit hängt natürlich auch einiges zusammen, was wir jetzt schon hier angesprochen haben. All das, was nicht in der Geschäftsordnung steht, sondern aus der Verfassung selbst herauskommt, das kann die AfD jetzt verhindern. Und sie hat damit eben auch nicht nur diese Blockademöglichkeit, sondern echt ein politisches Gewicht. Auch sie kann das eben einsetzen, um an anderen Stellen dafür dann etwas zu bekommen. Die Verfassungsänderung ist das eine. Die Wahl der Verfassungsrichterinnen und Richter, die am Verfassungsgerichtshof in Weimar in Thüringen sitzen, kann sie auch blockieren, weil es auch dafür eine Zweidrittel Zweidrittelmehrheit braucht. Es gibt noch einen Richterwahlausschuss, eine Besonderheit in Thüringen. Was hat es damit auf sich? Da geht es ja nicht um die Verfassungsrichter, oder?
Da geht es nicht um die Verfassungsrichter, muss man auseinanderhalten. Ist aber trotzdem wahnsinnig spannend für die Arbeitsfähigkeit der thüringischen Justiz, weil da ist es so, dass sozusagen alle Richter, die auf Lebenszeit Richter sein sollen, also diese Ernennung auf Lebenszeit, müssen sozusagen in diesem besonderen Richterwahlausschuss bestätigt werden. Und bei diesem Richterwahlausschuss ist es eben auch so, da gibt es eben auch eine Zweidrittelmehrheit, um die Mitglieder in diesem Wahlausschuss zu bestimmen. Außerdem gibt es noch die Besonderheit, dass jede Fraktion eigentlich ein Recht hat auf einen Sitz in diesem Wahlausschuss. Das heißt, auch da hat die AfD eben eine besondere politische Machtposition jetzt. Und man muss sich das mal vor Augen führen. Bei jedem Richter kann sie irgendwie diese Karte ziehen, ein Drittelmehrheit, Sperrminorität, vielleicht etwas aushandeln. Das heißt, die gesamte Justiz in ihrer Besetzung in Thüringen könnte da teilweise eben auch blockiert werden, einfach weil die AfD diese Sperrminorität hat. Und das ist schon ein heftiger Punkt, finde ich. Da muss man sich wirklich Gedanken darüber machen, warum man das nicht vorher gesehen hat.
Ja, das und es betrifft auch die Staatsanwaltschaften, weil die sind auch in der Richterlaufbahn und müssen auch von diesem Richterwahlausschuss dadurch bestätigt werden. Also die gesamte Justiz quasi kann nun beeinflusst werden, zumindest mittelbar durch ihre Eindrittel-Sperrminorität. Genau. Es gibt noch weitere Beispiele, zum Beispiel der Landesrechnungshof. Der ist ja dazu da, um zu überprüfen, dass die Landesregierung auch die Haushaltsmittel richtig einsetzt und auch wirtschaftlich handelt. Der Präsident und die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des Landesrechnungshofs wird vom Landtag gewählt und auch dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Es gibt also eine ganze Reihe an Beispielen wirklich, wo das schwierig werden könnte, dass die AfD jetzt diese Sperrminorität hat. Genau, gucken wir vielleicht zuletzt nochmal auf den Verfassungsgerichtshof. Wir haben gerade schon über ihn gesprochen. Er hat eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, wie Verfassungsrecht auszulegen ist. Was ist da vielleicht die ganz faktische Schwierigkeit in Thüringen? Das ist ja ein relativ kleines Bundesland.
Ja, wir sind also wirklich bei diesem Punkt Verfassungsgerichtshof deshalb auch nochmal angekommen, weil die ja im Zweifel über alles entscheiden müssen. Also wenn es eben schon in dieser ersten Landtagssitzung irgendwie halt Konflikte gibt, wenn es da wirklich knallt sozusagen und es dann Klagen geben könnte, entweder der AfD gegen andere Fraktionen oder andere Fraktionen gegen die AfD oder gegen den Alterspräsidenten, weil der nicht ordnungsgemäß die Sitzung leitet, also alle diese staatsorganisationsrechtlichen Konfliktkonstellationen, die würden natürlich über eine Organklage dann wahrscheinlich vor dem Verfassungsgerichtshof landen und da muss der eben entscheiden. Und das Problem bei ihm ist, der hat quasi Richter, die sind im Nebenamt tätig, die sind sonst woanders Richter oder Rechtsanwälte und vor allem sind auch nur so ausgestattet, wie du recherchiert hast, dass sie nur zwei wissenschaftliche Mitarbeiter haben, also rein personell nicht so stark aufgestellt und die müssen natürlich im Zweifel sehr schnell entscheiden. Klar, es gibt Eilanträge, die machen können, aber trotzdem muss man natürlich auch auf das Hauptsacheverfahren warten und wir sind dann ja, wenn es da schon mal kracht, sozusagen verfassungsjuristisch, auch politisch in einer schwierigen Situation, wo so eine Hängepartie eintritt und wo eigentlich alle darauf warten, dass wirklich da auch mal eine klare Entscheidung gefällt wird und das eben von einem Gerichtshof, der da sehr schnell entscheiden muss und von der Ausstattung auch mit zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern da vielleicht ein bisschen eng ist. Also wird eine schwierige und ja interessante Sache werden, wenn dann wirklich solche Konflikte vor dem Verfassungsgerichtshof in Thüringen landen sollten.
Genau und auch da wieder der Faktor Zeit letztlich. Ich habe da mit dem für Pressefragen zuständigen Mitarbeiter am Verfassungsgerichtshof in Weimar gesprochen, auch einer der zwei wissenschaftlichen Mitarbeiter, die es dort überhaupt nur gibt. Und er sagte, normalerweise haben Hauptsacheverfahren wie so ein Organstreitverfahren eine Laufzeit von rund 6 Monaten und man würde versuchen dann bei so brisanten Fragen, die man jetzt gerade auch abstrakt schon vorbereitet, indem man mal die juristische Literatur recherchiert, das in 4 Wochen abzuarbeiten. Aber wenn es so eine Hängepartie gibt, was passiert denn dann eigentlich in den 4 Wochen dazwischen? Da kann ja politisch eine ganze Menge passieren und bei Parteien, die jetzt im Landtag vertreten sind, wo man auch nicht davon ausgehen kann, dass die so kooperationsfreudig sind und darauf Rücksicht nehmen, hat auch das wieder ein ja, beträchtliches Potenzial, um schief zu gehen am Ende. Das soweit zur Thüringen-Wahl. Vielen Dank schon mal dir, Max. Wie es nun weitergeht, beobachten wir hier natürlich aus Karlsruhe auch ganz genau aus der juristischen Perspektive. Unseren Podcast, die ARD JustizreporterInnen, könnt ihr jede Woche hören und zwar überall da, wo es Podcasts gibt, auch in der ARD Audiothek. Unser Podcast erscheint Donnerstag oder freitags, je nachdem, was in der Woche gerade so ansteht. Und ich habe noch einen weiteren Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr euch über den Thüringer Spitzenkandidaten Björn Höcke noch mal genauer informieren wollt über seine Biografie und wie er womöglich auch ein bisschen so geworden ist, wie er heute ist, dann kann ich euch einen Podcast der Kollegen der Tagesschau empfehlen. Das ist der Podcast 11KM und zwar haben die Kolleginnen und Kollegen von der Tagesschau am 2. September sich umfangreich dem Rechtsextremisten Björn Höcke gewidmet. Ihr findet den Link zu dieser Folge auch noch mal in den Shownotes. Jetzt aber nochmal zu einem anderen Thema, das diese Woche mal wieder oder vielleicht auch eher endlich eine Rolle gespielt hat, und zwar der Dieselskandal. Bei mir im Podcaststudio hier in Karlsruhe sitzt jetzt Justizreporter Kolja Schwarz.
Hallo
Kolja,
Philipp.
Du warst diese Woche in Braunschweig beim Landgericht. Da ging nämlich der Strafprozess gegen den Ex-VW-Vorstandschef Martin Winterkorn los. Was würdest du denn sagen nach deinem Eindruck nach den ersten beiden Verhandlungstagen? Mal wieder Dieselskandal oder doch eher endlich?
Naja, also dieses Gefühl, das wir in den letzten Jahren hatten und quasi über diesen Dieselskandal immer wieder berichtet haben, gehört haben, geschrieben haben, es viele Prozesse gab und wir auch hier im Podcast ja viel drüber geredet haben, das habe ich natürlich auch ein bisschen. Auf der anderen Seite ist diese strafrechtliche Aufarbeitung natürlich sehr, sehr wichtig und deswegen würde ich sagen, es gab, glaube ich, gute Gründe in diesem Verfahren, dass es erst jetzt losgeht, aber im Grunde ist es natürlich viel zu spät, 9 Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals. Also ich würde sagen, endlich.
Warum das so lange gedauert hat, das werden wir gleich nochmal näher erörtern. Vielleicht aber erstmal hol unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ganz kurz ab. Dieselskandal, VW-Abgasskandal, was ist oder war das eigentlich?
Vereinfacht gesagt geht es darum, dass VW in ihre Autos, in ihre Dieselmotoren eine Software eingebaut hat und die hat gemerkt, ob sich das Auto auf dem Prüfstand befindet oder ob das Auto auf der Straße fährt, also ganz normal im realen Betrieb. Und immer wenn es auf dem Prüfstand war, also auf der Rolle, wie das auch heißt, dann hat es die Grenzwerte, also dann hat es den Stickstoffdioxidausstoß sozusagen runterreguliert. Und dadurch konnte VW die Grenzwerte einhalten, die in den USA 2007 wesentlich strenger wurden, als sie es davor waren und die auch in Europa natürlich immer strenger wurden. Dadurch konnten sie das einhalten, aber eben nur auf dem Prüfstand. Und auf der Straße haben diese Autos, diese Motoren, um die es da geht, ein Vielfaches ausgestoßen an diesen Stickstoffdioxiden. 15 oder 30 Mal so viel, wie eigentlich erlaubt waren und wie es im Prüfstand war. Genau, und darum geht es. VW hat in dieser Zeit 9 Millionen Autos mit dieser Software verkauft, die meisten davon in den USA. Da flog der Skandal 2015 dann auch auf, aber viele eben auch in Europa und auch in Deutschland.
Und der Vorstandsvorsitzende vom Volkswagen-Konzern war damals eben Martin Winterkorn, einer der ja einflussreichsten, mächtigsten Vorstandschefs Deutschlands zu dieser Zeit, eben nicht irgendjemand. Er steht jetzt, und deswegen reden wir darüber, seit wenigen Tagen eben vor Gericht. Er ist angeklagt vor dem Landgericht in Braunschweig. Was wird ihm denn vorgeworfen? Wahrscheinlich nicht, dass er selbst die Software da aufgespielt hat.
Nein, selber aufgespielt hat er sie nicht. Und es wird ihm auch nicht vorgeworfen, dass er das in Auftrag gegeben hätte oder sich ausgedacht hat, das so zu machen mit der Software. Aber es wird ihm vorgeworfen, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt, die Staatsanwaltschaft sagt, spätestens ab Mai 2014, also wir erinnern uns nochmal, im September 2015 flog das Ganze auf und die Staatsanwaltschaft sagt, spätestens seit Mai 2014 wusste er davon, hat er davon erfahren und hat es dann aber unterlassen zu sagen, wir verkaufen diese Autos nicht weiter, ich stoppe das, ich habe die Macht als Vorstandsvorsitzender das zu stoppen und die Staatsanwaltschaft sagt, er hätte das auch machen müssen. Konkret werden ihm 3 Sachen vorgeworfen, also es gibt tatsächlich 3 Anklagen, die da jetzt in einen Prozess zusammengeführt werden. Das erste ist der Betrug, Gewerbs- und Banden mäßige Betrug zu Lasten der VW-Käufer, also dass diese Autos an die Menschen verkauft wurden und ihnen gesagt wurde, ihr kauft hier saubere Autos und das war nicht so. Dadurch, sagt man, ist den Käufern ein Schaden entstanden. Und das ist der Betrug, der wird ihm vorgeworfen. Das zweite ist der Vorwurf der Marktmanipulation. Winterkorn, so sagt die Staatsanwaltschaft, hätte früher die Aktionäre von VW informieren müssen mit einer sogenannten Ad-hoc-Mitteilung darüber, dass da was im Busch ist. Und das hat er unterlassen oder darüber, dass da eben die Behörden in den USA VW auf den Spuren sind und dass diese Software da eingebaut wurde und dass die Aktie eben droht, in den Keller zu rauschen, so wie es dann auch gekommen ist. Da sagt die Staatsanwaltschaft, das hätte er früher machen müssen und weil er das unterlassen hat, ist der Vorwurf Marktmanipulation. Und das dritte ist die Falschaussage. Winterkorn hat vor dem Untersuchungsausschuss im Bundestag ausgesagt und da eben gesagt, dass er von nichts gewusst hat. Und da sagt die Staatsanwaltschaft, diese Falschaussage, die ist auch strafbar und das ist die 3. Anklage.
War aber nicht unter Eid, die Aussage, die er da getätigt hat im Bundestag. Ne? Ist trotzdem Anklagepunkt Falschaussage, aber nicht eine eidesstattliche.
Genau.
Was nochmal was anderes wäre. Du hast gerade schon gesagt, ihm wird vorgeworfen, dass 2014 schon gewusst zu haben. 2015 ist es der Öffentlichkeit bekannt geworden. Warum hat das 9 Jahre gedauert, bis es da jetzt losging?
Also das hat mehrere Gründe. Zum einen kann man sich vorstellen, dass die Ermittlungen in diesem Verfahren nicht so einfach sind. Also das sind ja alles Interner, die da bei VW passiert sind. Wer hat da wann was entwickelt? Wer hat davon gewusst? Wie groß war der Kreis? Und wann hat eben auch Martin Winterkorn davon erfahren? Das musste die Staatsanwaltschaft alles ermitteln. Sie musste auch ermitteln, wer hatte da überhaupt einen Schaden? Das war ja auch lange strittig in Deutschland zum Beispiel, wer da wie einen Schaden hatte. Also diese ganzen zivilrechtlichen Prozesse, über die wir hier auch viel gesprochen haben, die liefen ja auch. Und 2019 war dann die Anklage fertig. Die hat die Staatsanwaltschaft beim Landgericht abgegeben in Braunschweig. Da lag das dann auch eine Weile und wurde geprüft. Und dann kam die Corona-Zeit. Das hat das Ganze noch ein bisschen nach hinten geschoben. Und 2021 sollte dann der Prozess losgehen unter Corona-Bedingungen. Und zwar nicht nur gegen Martin Winterkorn, sondern auch gegen vier andere Angeklagte, Ingenieure, Manager, auch aus dem VW-Konzern. Und da war es dann so, dass Martin Winterkorn einige schwere Hüftoperationen hinter sich hatte und es ein Gutachten gab, dass er nicht verhandlungsfähig ist, also dass er nicht in der Lage ist, da zu sitzen und der Verhandlung zu folgen. Und daraufhin hat das Landgericht dann das Verfahren gegen ihn abgetrennt. Also das Verfahren ging trotzdem los gegen die anderen vier Angeklagten 2021. Das läuft übrigens immer noch. Also nach 3 Jahren ist das noch nicht beendet.
Und wird wohl auch noch etwas dauern.
Und wird wohl auch noch etwas dauern. Also da ist auch noch bis in den Januar nächsten Jahres sind da Termine angesetzt. Daran sieht man auch, wie schwer das ist, das alles aufzuklären. Wobei man sagen muss, dass diesen anderen vier Angeklagten tatsächlich wesentlich größere Zeiträume vorgeworfen wurden. Also dass die davor schon davon wussten, dass die da mitentwickelt haben und so weiter. Und bei Martin Winterkorn geht es eben um einen kleineren Zeitraum, den ich gerade genannt habe, ab Mai 2014. So, dann wurde das Verfahren abgetrennt und jetzt ist er verhandlungsfähig und deswegen beginnt es erst jetzt, fast 9 Jahre nach dem Auffliegen.
So, ich kann mir vorstellen, das war eine ziemlich große Aufmerksamkeit, die da am Dienstag auf Braunschweig lastet. Ich habe sogar in internationalen Podcasts gehört, die darüber berichtet haben am Dienstag. Wie war es denn? Was war da los?
Ja, so ein Prozessauftakt ist immer spannend. Und dann sieht man auch so, wie ist der Angeklagte drauf? Wie reagiert der? Wie geht es ihm? Das war ja auch so ein bisschen die spannende Frage. Er lebte ja sehr zurückgezogen. Er ist da 2015 dann zurückgetreten von all seinen Posten. Und ja, macht im Grunde seitdem nichts mehr, lebt in München mit seiner Frau. Und genau, jetzt war ja auch die Frage gesundheitlich, wie geht's ihm? Er ist inzwischen 77 Jahre alt und es war ganz spannend zu sehen, so eine halbe Stunde bevor der Prozess losging, kam er auf den Gerichtsflur mit seinen Anwälten. Die Kameras standen alle bereit, die Fotografen, die Reporter standen da und er trat dann auch vor diese Kameras, irgendwie um zu zeigen, hier bin ich, ich drück mich nicht, ich zeig mich euch. Aber er wollte nichts sagen, das machte die Sache so ein bisschen skurril. Also normalerweise, wenn man so vor Kameras tritt, dann gibt's irgendwie immer ein Statement oder so. Er hat aber nichts sagen wollen und er wurde dann natürlich ganz viel gefragt. Klar, die Reporter fragen dann und auf das meiste hat er gar nicht geantwortet. Manchmal hat er sehr undeutlich irgendwie kurz was gesagt. Manchmal hat er auch einfach irgendwas anderes gesagt, was er gar nicht gefragt genau,
und
wurde.
Und an einen dieser Aussagen, dieser kurzen Aussagen, die hast du uns mitgebracht, hören wir vielleicht mal kurz rein. Da ist nämlich Winterkorn zu hören oder eben auch nicht zu hören, zumindest nicht so richtig zu verstehen.
Sie wollen sich hier fragen, wie es mir geht. Heute geht es mir ganz gut.
Ich gebe es nochmal eben wieder. Sie wollen sicherlich fragen, wie es mir geht. Heute geht es mir ganz gut. Also ja,
genau.
Immerhin.
Die Reporterin hatte aber gar nicht gefragt, wie es ihm geht. Sie hatte eher gefragt, was er sich von diesem Prozess erwartet. Daran sieht man so, er wollte da nicht so richtig reden, sondern er wollte zeigen, ja, mir geht's gut. Wobei er schon auch einen Eindruck machte, dass es ihm so gut gar nicht ging. Also man merkte schon, da steht jetzt ein älterer Mann, nicht mehr der große Manager, der gerne im Rampenlicht stand, sondern da steht ein alter Mann, den das auch sehr geprägt hat, glaube ich, auch diese letzten Jahre. Also aus dem Rampenlicht sofort heraus, er hatte dann nichts mehr zu tun und er sagte das auch am nächsten Tag, dass ihn das sehr mitnimmt auch, dass überhaupt dieses Verfahren gegen ihn läuft. Es gibt auch einen Haftbefehl in den USA gegen ihn, das heißt, er kann auch gar nicht mehr reisen, er muss in Deutschland bleiben, weil sonst läuft der Gefahr, dass er irgendwo verhaftet wird und dann in die USA gebracht wird. Also das nimmt ihn schon alles sehr mit und das merkte man ihm auch an.
Das ist, finde ich, zumindest auch nachvollziehbar, jetzt unabhängig davon, was er da strafrechtlich am Ende getan hat oder nicht. So eine Person, die steht ja voll im Leben, hat unglaublich viel Verantwortung, hat auch die positiven wie negativen Seiten, die dieser ganze Druck mit sich bringt und plötzlich bricht so ein Skandal aus und dann muss man gehen oder geht am Ende und das auch noch nicht mal mit irgendwie irgendwie einem positiven Abgang, sondern es war ja immer klar, er ist der Vorstandsvorsitzende dieses Schummelkonzerns, sag ich jetzt mal. Ja. Also das macht natürlich auch was mit jemandem am Ende eines Berufslebens.
Auf jeden Fall, das hat ihn auch sehr mitgenommen. Und er hat dann am zweiten Verhandlungstag auch tatsächlich selber vor Gericht gesprochen. Also er hatte eine sehr lange Einlassung vorbereitet und da hat er auch sehr genau ausgeführt, ja, wie die Verantwortlichkeiten bei VW waren, was er alles erreicht hat auch in den Jahren, in denen er da war, wie groß er den Konzern quasi gemacht hat, welche Erfolge er mit VW gefeiert hat. Und er hat natürlich auch ausgeführt, dass er von all dem da nichts gewusst hat, nicht informiert wurde, nicht im Detail. Und das war auch so ein bisschen, die Rolle von Winterkorn war ja immer, er war der Manager, der eigentlich alles wusste, der sich sehr genau auskannte mit den Autos. Wir haben die Bilder noch vor Augen, wie er da mit dem Zentimetermaß steht und die Spaltmaßen der Autos nachgemessen hat und so weiter. Und ja, sich auch alles hat berichten lassen, so hieß es immer, aus dem Konzern. Also wirklich alles wusste er, der selber Ingenieur war und so. Und das hat er dargelegt, dass natürlich dieses Bild so ein bisschen auch ein falsches Bild dargestellt hat als Vorstandsvorsitzender. So sagt er, hat man eben auch viele andere Aufgaben und kriegt eben nicht alles mit, wo die Probleme sind. Ob das stimmt oder eine Schutzbehauptung sind, das muss jetzt dieser Prozess klären.
Genau, wie geht's denn da jetzt weiter? Also die Verteidigung wird vermutlich darauf aus sein, genau das Gegenteil eben zu belegen oder zumindest deutlich zu machen, dass die Staatsanwaltschaft Winterkorn diese Vorwürfe nicht beweisen kann und nachweisen kann.
Genau, also das Gericht hat jetzt erstmal 89 Verhandlungstage angesetzt bis in den September 2025. Also ganze da Menge. Sieht man schon, da ist eine ganze Menge los oder da wird viel zu besprechen sein. Und das merkte man auch an diesen ersten Verhandlungstagen. Die Verteidigung hat gleich viele Anträge gestellt, dass da noch Sachen zu ermitteln sind. Wie ist der Schaden eigentlich in den USA? Wer hatte da einen Schaden? Drohte da den Menschen überhaupt, dass sie ihre Autos nicht mehr weiterfahren durften und so weiter? Also die Verteidigung sagt, die Staatsanwaltschaft muss da noch eine ganze Menge nachliefern. Und es wird auch einen Sachverständigen geben, der beauftragt werden soll, sagte das Gericht. Also das wird eine Weile dauern und es ist auch nicht ausgemacht, dass das mit einem Jahr reicht. Ich habe ja gerade gesagt, dieser andere Parallelprozess, der läuft schon seit 3 Jahren und wird wohl auch noch eine Weile dauern. Also das kann sein, dass das alles noch eine Weile geht. Die Verteidigung zeigte sich vor den Kameras recht gelassen und sagte irgendwie, wir können hier nachweisen, dass da an allem nichts dran ist. Da können wir vielleicht auch mal in einen Ton reinhören.
Genau, Felix Dörr, der Verteidiger von Martin Winterkorn, hat sich nämlich so geäußert dazu.
Sie haben vermutlich wahrgenommen, dass sich etwa 50% der ersten Anklage, die verlesen wurde, gar nicht mit ihm und seiner Person befassen. Wir werden Mühe und Zeit darauf aufwenden müssen, herauszuarbeiten, was wirklich ihn betrifft, wo seine Kenntnis möglicherweise in Frage steht. Wir sind fest davon überzeugt, dass alle Vorwürfe gegen ihn widerlegt werden können.
Also das wird sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren zeigen. So eine Person aus der Öffentlichkeit, die auch viel Geld hat, die hat im Zweifelsfall nicht das größte Interesse, verurteilt zu werden. Das hat natürlich kaum einer, der vor Gericht steht. Aber vielleicht könnte ja ein Deal zum Beispiel oder eine Geldstrafe am Ende rauskommen. War das schon irgendwie Thema oder eine Einstellung mit Auflage zum Beispiel?
Ja, das war Thema. Es gibt ja die Möglichkeit auch, dass man außerhalb des Prozesssaals, dass die Beteiligten miteinander sprechen, also Staatsanwaltschaft, Gericht und Verteidigung. Das steht so im Gesetz, dass es so Vorgespräche gibt oder dass man abklopft, ob man vielleicht zu einer Verfahrensabsprache, einem Deal kommt. Aber das Gesetz sagt, dass die Öffentlichkeit davon informiert werden muss. Also das muss in den Prozess eingeführt werden. Und deswegen hat der Vorsitzende Richter dann sehr viele Vermerke aus der Akte vorgelesen, wo es schon überall Gespräche gab. Und da spielte das schon oft eine Rolle, ob man vielleicht irgendwie zu einer Einstellung kommt. Also dass man sagt, Winterkorn gesteht dann irgendwann das, was er da gemacht hat oder ja, den Teil, den man ihm vielleicht nachweisen kann, weiß ich nicht.
Was ihm vorgeworfen wird
oder jedenfalls einen Teil davon. Also da ist ja auch nicht ganz klar, wann wusste er es wirklich. Aber wenn Winterkorn das vielleicht irgendwann einräumt, dann könnte das Gericht vielleicht sich mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung darauf einigen, das Verfahren einzustellen. Dann sicherlich gegen eine sehr hohe Geldauflage. Oder man macht einen richtigen Deal. Das heißt, man sagt dann vielleicht, wenn er gesteht und die Punkte hier eingesteht, dann kommt da am Ende vielleicht eine Bewährungsstrafe raus und eine Geldstrafe noch obendrauf. Auch das gab es ja schon. Das sind alles Möglichkeiten und hier, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das hier vielleicht irgendwann dazu kommt. Zum einen, ich habe es eben ausgeführt, wir alle haben ein Bild von Martin Winterkorn, dass er das auf jeden Fall gewusst haben muss. Das reicht im Strafprozess nicht aus. Das Gericht muss am Ende überzeugt sein, dass er es wirklich zu dem Zeitpunkt wusste, dass er wirklich wusste, da wird betrogen. Also das ist ein schwieriger Prozess und hier kommt halt viel zusammen. Der Gesundheitszustand auch von ihm, er ist 77, ob das jetzt über mehrere Jahre klappt, da mit ihm zu verhandeln oder ob es vielleicht auch im Interesse aller ist, irgendwann zu einem Ergebnis zu kommen. Was natürlich nicht sein darf, dass das ein Deal ist, so nach dem Motto, der kommt hier davon, weil er viel Geld hat. Der Eindruck ist dann oft da, sondern es ist eher so, dass die Schuld dann gering sein muss. Das muss man natürlich vorher ermitteln und dann muss diese Geldauflage dazu führen, dass das öffentliche Interesse an dem Prozess wegfällt.
Deal klingt auch immer so anrüchig, so im Hinterzimmer und ein Stück weit ist es natürlich auch so, dass da Absprachen getroffen werden, aber die sind transparent. Die StPO hat da ganz klare Vorgaben, unter welchen Bedingungen da was gedealt werden darf, in Anführungszeichen. Das sind entweder 153a StPO, die Einstellung, oder 257c StPO, was dann diese Vereinbarung angehen würde. Lass uns noch auf einen Aspekt vielleicht ganz kurz schauen, nämlich diese Zeitdauer. Da könnte man ja auch an Verjährung denken. Was ist denn damit?
Also so ganz aktuell droht die noch nicht, aber in dem einen Verfahren, wo es um die Marktmanipulation geht, da ist die absolute Verjährung wohl, also die, an der man dann auch nicht mehr vorbeikommt, im September 2025. Also noch hat man ein Jahr Zeit, aber auch das könnte natürlich am Ende eine Rolle spielen. Schafft man das bis dahin oder sagt man dann, okay, wir haben es in diesem Fall nicht geschafft, aber die anderen, also der Betrugsvorwurf ist sicherlich sowieso hier der schwerste, dann ist das nicht so wichtig und wir stellen dann zumindest diesen Vorwurf der Marktmanipulation ein. Ja, oder man schafft es bis dahin irgendwie zu einem Ende zu kommen.
Es bleibt spannend. Du beobachtest es gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen hier aus der ARD-Rechtsredaktion aus Karlsruhe. Und natürlich sind auch die Kolleginnen und Kollegen vom NDR vor Ort in Braunschweig. Wir halten euch dort auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Danke dir erstmal, Kolja, dass du hier bei mir im Podcast-Studio heute warst.
Sehr gerne.
Und das war es dann diese Woche auch wieder mit unserer Ausgabe von Die JustizreporterInnen. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, wenn ihr Anmerkungen, Kritik oder auch Themenvorschläge habt, schreibt uns doch gerne. Wir lesen wirklich jede E-Mail und beantworten sie auch. Ihr erreicht uns unter justizreporterinnen@swr.de, justizreporterinnen durchgeschrieben, ohne Sternchen oder dergleichen. Und damit vielen Dank und bis zu einem nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ein Thema in aller Tiefe. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit uns bist du ganz nah dran an Geschichten, die bewegen.
In Björn Höckes Weltbild ist Deutschland in einer, ja, in einem Zustand, aus dem es gerettet werden müsse. Er sagt zum Beispiel mal, Deutschland löse sich auf wie ein Stück Seife. Er spricht da quasi von der Apokalypse, die bevorstehe, und die AfD sei, so Höcke, die einzige evolutionäre Chance, um das noch aufzuhalten. Und man hat immer den Eindruck, wenn er von der Sehnsucht des Volkes nach einer Führungspersönlichkeit spricht, dass er da im Grunde sich selbst meint.
11KM gibt es täglich von Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.